Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa-akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, den 30. November 2025, gleich den 9. Azar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hassan Askari, Friede sei mit ihm. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hassan Askari, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran!
Die edlen Nachkommen des Propheten sind ausgezeichnete Vorbilder wahrer Gottesliebe. In diesen Tagen gedenken wir des Märtyrertodes eines dieser Auserwählten. Wir gedenken Imam Hassan Askaris alaihi salam. Er war nur 6 Jahre lang Imam der Gläubigen. In dieser Zeit hat er alles getan, um dem Menschen Wegweiser zu sein. Wir bitten Gott, dass er uns mit dem Leben und Wirken dieses und der anderen Edlen aus dem Prophetenhause verstärkt vertraut macht und kondolieren allen Freunden zu diesem Märtyrertod. Über die Worte Bismillahirrahmanirrahim im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gütigen, sagt Imam Hassan Askari: Allah ist der, an den sich jeder Mensch in der Not, wenn er auf nichts mehr hofft, wendet. Wenn du sagst Bismillahirrahmanirrahim, so sagst du damit: Ich suche in allem bei Gott Beistand, bei Gott, dem Anbetung und Lobpreis gebühren. Gott erhört jedes Flehen um Beistand. Zur Zeit Imam Hassan Askaris herrschten die Abbasiden Kalifen über die Muslime. Es war eine harte Zeit. Überall gab es Missstand und Armut. Die Staatskasse diente den Herrschern für ihr Leben in Saus und Braus. Da kam es zu verschiedenen Aufständen in der islamischen Welt. Die Abbasiden hatten alle Hände voll zu tun, diese zu unterdrücken. Sie hielten die edlen Prophetennachkommen besonders scharf unter Kontrolle, denn diese hatten großen Einfluss. Sie waren beliebt und schwiegen nicht gegenüber Verderbnis und Ungerechtigkeit, sondern spielten eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Bevölkerung über die Wirklichkeit. Seit Mamun war die Abbasiden-Dynastie darum bemüht, die Imame aus dem Hause des Propheten von Medina, ihrem geistigen Stützpunkt und Zentrum ihrer Popularität, fernzuhalten. Imam Reza, nach ihm Imam Javad, danach Imam Hadi und schließlich Imam Hassan Askari, Friede sei mit ihnen, wurden alle zum Verlassen von Medina gezwungen. Imam Hassan Askari war zusammen mit seinem Vater zur Niederlassung in einem Militärgebiet in Samarra im heutigen Irak genötigt worden. Mehrere Jahre wurde Imam Hassan Askari alayhi salam von den Agenten der Abbasiden beobachtet und kontrolliert. Für die Gläubigen war dadurch der Kontakt zu ihm schwierig. Doch der Imam rückte nicht von seiner Einstellung und seinem politischen Standpunkt ab und führte trotz der beschränkten Möglichkeiten seine Pläne durch. Die Abbasidenherrscher gingen deshalb so streng mit Imam Hassan al-Askari um, weil sie gehört hatten, dass Imam Mehdi, er möge bald erscheinen, der Sohn Imam Hassan al-Askaris sein würde. Der verheißene Imam Mehdi stellt die Gerechtigkeit auf der Erde auf und vernichtet das Unrecht. Die Abbasiden befürchteten also, von ihm entmachtet zu werden. Imam Hassan wusste davon und deshalb verheimlichte er allen die Geburt seines Sohnes Mahdi alayhi salam und nur einige wenige Vertraute wussten davon. Aber immer wenn sich ein geeigneter Moment fand, sprach er über die Zeit, in der sich Imam Mahdi im Verborgenen aufhält. Er sprach über seine Bedeutung und bereitete die Gläubigen auf diese schicksalhafte Ära vor. Seine Anhänger lebten weit verstreut in der islamischen Welt und deshalb bestimmte Imam Hassan Askari mehrere Vertrauensmänner zu seinen Vertretern. Diese benachrichtigten ihn über die Lage der Muslime und vermittelten seine Botschaften und Antworten auf Fragen weiter. Es sind in diesem Zusammenhang ca. 300 Briefe über verschiedene Themen von Imam Askari erhalten geblieben.
Der Imam empfahl einem seiner Anhänger: Bitte niemandem um etwas, solange du es nicht brauchst und deine Situation ertragen kannst. Denn jeden Tag gibt es ein neues tägliches Brot und wisse, dass beharrliches Bitten den Wert des Menschen vernichtet. Deshalb sei geduldig, damit Gott dir eine Tür öffnet. Jede Segensgabe kommt zu ihrer Zeit. So habe es nicht eilig mit einer Frucht, die noch nicht reif ist, denn du wirst zur rechten Zeit etwas davon haben. Der Imam hatte es nicht leicht. Jeden Dienstag und Donnerstag musste er am Hofe des Abbasidenherrschers erscheinen. Ali ibn Ibrahim berichtet: An diesen Tagen versammelten sich viele Menschen in der Umgebung seines Hauses, um ihn aus nächster Nähe zu sehen. Einmal warteten wir am Haus Imam Hassan Askaris auf ihn. Nach einer Weile brachte jemand einen Brief. Der Imam hatte geschrieben: Gebt acht, dass keiner von euch mich grüßt und mit der Hand auf mich zeigt, denn er wird nicht von den Handlangern der Regierung sicher sein. Ahmad ibn Khorran war zwar einer der Minister der Abbasiden, aber er hat über den großartigen Eigenschaften Imam Hassan Askaris berichtet. Er hat gesagt, dass es in Samarra niemanden gab, der so edel und anständig gewesen wäre wie Imam Hassan Askari. Ahmad ibn Khorran berichtet, die Bani Hashim beehren ihn mehr als ihre Stammesältesten. Er nimmt einen so hohen Rang ein, dass Freunde und Feinde ihn loben. Imam Hassan Askari forderte die Muslime zum Nachdenken und zum Abwägen ihres Tuns auf. Er empfahl, ihnen Gott zu fürchten und im Zeichen Gottes zu handeln. Er forderte sie zur Ehrlichkeit auf, zu gutem Kontakt mit den Nachbarn und Liebe und guten Werke gegenüber den Familienangehörigen. Er empfahl auch, lest viel im Koran und sendet Grüße an seinen Propheten. Ich lege euch ans Herz, den anderen ihre Sünden zu verzeihen, euren Zorn zu beherrschen und den Kontakt zu den Angehörigen zu pflegen. Imam Hassan Askari hat nicht lange gelebt, aber er hat in jener finsteren Epoche das Licht der Wegweisung nicht erlöschen und sein Wissen alle Orte der islamischen Welt erreichen lassen. Er hat alle, die den Islam richtig kennen wollten, mit seiner Wahrheit vertraut gemacht. Diejenigen, die den geistigen Einfluss und Wissensmacht Imam Hassan Askaris fürchteten, wollten seine Bewegung stoppen und ihn dem islamischen Volk nehmen. Daher brachten sie Imam Hassan Askari schließlich um. Er starb 260 Jahre nach der Hijra, ca. 870 nach Christus, im Alter von 28 Jahren, den Märtyrertod in Somere. Den Mord hatte der Abbasidenherrscher Mu'tamid angeordnet. Abdullah ibn Khorran berichtet, als sich die Nachricht von seinem Ableben verbreitete, erklang überall im Somere Wehklagen. Der Bazar wurde geschlossen und alle nahmen an seiner Beisetzung teil, von den Richtern bis zu den Ladenbesitzer und einfachen Bürgern. Es war eine große Aufruhr an jenem Tag in Somere. Abschließend noch ein Wort von Imam Hassan Askari. Er hat gesagt, ein schönes Gesicht ist äußere Schönheit, aber schönes Denken ist innere Schönheit.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saeed Jaafarzadeh mit dem Titel Sarzamine Bikaran. Das heißt Unendloses Land. Thank you.
تخت جاودانگم. ای ارگ بی کران بم همچو حکمتان شهریار همچو بی ستون استوار خاک عاشقان بی قرار ای دیار مهر و افتار همچو حکمتان شهریار همچو بی ستون استوار خاک عاشقان بی قرار ای دیار مهر و افتار
ایران این سرای من
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe. Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Liebe Hörerfreunde, in unserer Sendung geht es um ein sehr wertvolles Buch, welches die Worte eines großartigen Menschen mit einmaliger Ausdruckskraft enthält. Sein Inhalt ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch von der gleichen Anziehungskraft und Schönheit. Ibn Abbas, ein großer Koranexeget und begabter Redner, liebte die exzellente Ausdrucksweise von Imam Ali. Wie die Geschichte berichtet, hörte er gerade Imam Ali a.s. zu,
Als dieser seine berühmte Schercherie-Rede abfasste, da trat ein Mann aus der Umgebung von Kufa hinzu und überreichte Imam Ali ein Schreiben. Imam Ali alaihi salam las den Brief und setzte seine Rede nicht mehr fort, obwohl Ibn Abbas ihn drängte, dies zu tun. Ibn Abbas sagte, ich habe nie im Leben etwas so sehr bedauert wie den Abbruch dieser Rede. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan war der erbitterste Feind von Imam Ali alaihi salam, aber er hat dennoch eingestanden, dass der Imam sich sehr klar und außergewöhnlich wirksam ausdrücken konnte. Einmal wollte sich ein Anhänger des Muawiyah bei diesem einschmeicheln und sagte, ich komme gerade von einem Mann, der sich am wenigsten von allen richtig ausdrücken kann. Da schalt ihn Muawiyah, wer dir, meinst du etwas, Ali, damit? Der Quraysh-Stamm hat vor Ali nichts über Sprechfertigkeit gewusst. Es war Ali, der den Quraysh die Sprachfertigkeit beibrachte. Die Worte Imam Alis ließen die Herzen erbeben und die Tränen fließen. Hammam ibn Shuray, ein treuer Anhänger Imam Alis, hatte den Imam gedrängt, alle Eigenschaften der Gottesfürchtigen zu nennen. Ali alaihi salam gab zunächst nur eine kurze Antwort, aber Hammam beschwor den Imam, er solle ihm die Gottesfürchtigen vollständig beschreiben. Da begann Ali alaihi salam, alle deren Eigenschaften eine nach der anderen aufzuzählen. Während Hammam zuhörte, begann sein Herz immer heftiger zu schlagen. Plötzlich wurde die versammelte Menschenschar durch einen grellen Schrei aus seiner Kehle auf ihn aufmerksam. Hammam fiel zu Boden, sein Herz versagte und er starb. Was Imam Ali vor 14 Jahrhunderten gesagt hat, ist nicht an eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort gebunden, sondern universal. Ali alaihi salam drückt sich gekonnt aus, aber nicht um seine Sprachgewandtheit zu demonstrieren, sondern um die Sprache zu nutzen. Alis Sprache richtet sich an die Menschen und soll diese berühren und deshalb ist sie von zeitlicher und örtlicher Unbegrenztheit. Das gesamte Nahjul Balagha zeugt von einer besonderen Sprachbegabung. Ibn Abil Hadid hat einen Kommentar zum Nahjul Balagha verfasst. Dieser sunnitische Gelehrte schreibt in seinen Erläuterungen zur kurzen Freitagsgebetsansprache Khutbah 212, der die Menschen mahnen, die schwerfälligen Herzen zum Erbeben bringen und das wahre Gesicht dieser Welt zeigen will, der sollte sich näher mit dieser Predigt auseinandersetzen und sich beim Sprechen diese eindrucksvolle schöne Khutbah zum Vorbild nehmen. An einer anderen Stelle erklärt Ibn Abil Hadid, es ist wirklich erstaunlich, wie Ali ibn Abi Talib alaihi salam manchmal zum großen Helden der Geschichte wird und manchmal wie der griechische Philosoph Sokrates und dann wieder mit den Eigenschaften von Jesus, Sohn der Maria, in Erscheinung tritt. Hier noch eine Aussage dieses sunnitischen Gelehrten über die Worte Imam Ali alaihi salams im Nahjul Balagha. Ich schwöre bei allem Heiligen der Welt, dass ich bereits mehr als 1000 Mal diese Predigt Khutbah 212 gelesen habe und sie jedes Mal eine neue Wirkung auf mich hatte und meinen Geist beeinflusst und in ihm Furcht erweckt hat und mein Herz und meine Gliedmassen von Neuem erbeben ließ. Thank you.
Ibn Abel Hadid, der für seine literarische Begabung bekannt wurde, hat in 20 Bänden des Nahjul Balagha kommentiert. In seinem Kommentar zur Ansprache 108 schreibt er: Nachdenkliche Menschen sollten sich die Größe der Worte in dieser Predigt, welche eine besondere Furcht im Herzen hervorruft, bewusst machen, um die Wirkung dieser schönen und beeindruckenden Rede selber zu verspüren. Wie sehr hat der Sohn von Abu Talib doch die Religion Gottes unterstützt und dem Islam gedient? Manchmal mit der Hand und seinem Säbel, manchmal mit seiner Sprache und Logik und manchmal mit seinem Herzen und Denken. Sollte von der Kriegsführung und dem Dschihad die Rede sein, ist Ali ibn Abi Talib Anführer der Mujahedin und Kampfbereiten. Und wenn es um Rechtslehre und Erklärung des Korans geht, ist er der größte aller Rechtsgelehrten und Kommentatoren. Außerdem ist er, wenn von Tauhid, dem Glauben an den einen Gott, gesprochen wird, der Imam, das Oberhaupt der Gerechten und der Gottesanbeter. Der zeitgenössische ägyptische Autor Taha Hussein bringt die Geschichte von einem Mann, der irrtümlich meinte, dass die Wahrheit immer das ist, was aus dem Munde einflussreicher Muslime kommt. Taha Hussein schreibt, was Imam Ali a.s. zu diesem Mann sagte, nämlich: Du möchtest anhand von Personen messen, was Wahrheit und Recht ist? Tu das Gegenteil. Erst erkenn die Wahrheit und dann wirst du wissen, wer die Wahrheit sagt. Erst erkenne die Unwahrheit und dann wirst du auch die Lügner erkennen. Dann wird es für dich nicht mehr entscheidend sein, wer für die Wahrheit und wer für die Unwahrheit ist. Und du wirst dich nicht mehr über den Irrtum von Persönlichkeiten wundern oder daran zweifeln. Taha Hussein schreibt daraufhin: Nach der Offenbarung Gottes und Gottes Wort kenne ich keine Antwort, die glänzender und schöner sein könnte. Der verstorbene Sheikh Abduh, ein Gelehrter und Mufti der Sunniten und Dozent an der ägyptischen Al-Azhar-Universität, gehört zu denen, die zufällig mit dem Nahjul Balagha Bekanntschaft geschlossen. Er war begeistert von diesem Werk und begann es zu erläutern und dafür zu werben. Über seine Begegnungen mit Nahjul Balagha schreibt er: Wenn ich beim Studium von Nahjul Balagha Ali a.s. von einem Kapitel zum nächsten überging, hatte ich das Gefühl, die Kulissen wechseln und es beginnt ein neuer Lehrgang für guten Rat und Weisheit. Der hohe Inhalt des Nahjul Balagha erhellt die Herzen und Seelen und inspiriert sie mit dem Wissen über den Weg zur Rettung. Er hält sie von Irrtümern ab und lenkt sie auf den Hauptweg der Tugenden und Vollkommenheit. Manchmal habe ich auch gespürt, dass ein heller Verstand, welcher keinerlei Ähnlichkeit mit dem Gegenständlichen hatte, aus dem göttlichen Reich kommt und sich mit dem Geist des Menschen verbindet und ihn aus den mehrfachen Schleiern der Natur herausholt und zu dem Reich des hohen himmlischen Reiches emporträgt und zum Schauplatz der strahlenden Pracht der Schöpfung führt. In der Einführung zu seinem Kommentar über Nahjul Balagha schreibt er: Unter allen Arabischsprachigen gibt es keinen einzigen, der nicht davon überzeugt wäre, dass die Worte Alis a.s. nach dem Koran und dem Prophetenwort die edelsten, ausdrucksvollsten und umfassendsten wären. Wir schließen für heute mit einem Wort Imam Khomeinis Rahmatullah Alayh, dem verstorbenen Vater der Islamischen Republik Iran, über das Nahjul Balagha. Er sagt: Das Nahjul Balagha ist dem Geist Ali ibn Abi Talib entsprungen und ein Buch für unsere Lehre und Erziehung. Es ist ein Trunk für unsere Heilung, ein Pflaster für die Leiden des Einzelnen und der Gesellschaft. Für Imam Khomeini war Nahjul Balagha ein großes Werk. welche sowohl die individuellen Eigenschaften des Menschen als auch die Merkmale der menschlichen Gesellschaft behandelt und für jedes Zeitalter nützlich ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Sepidar, auf Deutsch Pappe.
O Eschi, qisse shuru mishe, unja katre yas mipiche. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم مشق شهادت میکنم مردای این خواه از روی دست و بازوی سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون پای قطارای فشنگاشون مشق شهادت میکنم از روی دست و بازوی سقای بی‌دست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جایی خونه چراغ روشنی هست
پیچیده با باد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه اونجا کلاله واژگون میشه
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Die Verschiedenheit bei den Kulturen wirkt sich auch auf die Essgewohnheiten und Manieren aus. Jedes Volk auf der Welt hat seine eigenen Manieren beim Essen und ist der Meinung, dass die Beachtung dieser Regel das Essen noch genießbarer macht. Wie Sie bestimmt noch wissen, haben wir in der letzten Sendung über manche islamische Anordnung während des Essens gesprochen und es wurde erwähnt, dass diese islamische Lehre nicht nur die Gesundheit des Menschen im Auge haben, sondern auch Einfluss auf die Persönlichkeit und den Charakter nehmen können. Es ist auch gesagt, dass im Islam die Nahrung nicht das Ziel ist, sondern ein Mittel, um mehr Energie und Kraft zu finden, Kraft, die man braucht, um die individuellen und alltäglichen Aufgaben meistern zu können und auch Gott anzubeten. Heute werden wir uns deshalb weiter mit den islamischen Essmanieren auseinandersetzen. Bleiben Sie also dran! Das Essen auf dem Boden ist eine Eigenschaft des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, und der islamischen Führer. Die religiösen Großgelehrten sind der Meinung, dass diese Art von Essgewohnheit die Tugendhaftigkeit des Menschen steigert, da sie auch moralische und erzieherische Punkte enthält. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, speiste immer am Boden und nahm sein Essen mit voller Frömmigkeit zu sich. Imam Sadiq a.s. sagte über Prophet Mohammed, Der Prophet aß seit der Offenbarungszeit bis zu seinem Tod wie normale Menschen und saß auch wie sie immer auf dem Boden. Man fragte Imam Sadiq, warum Hazrat Mohammed dies tat. Er antwortete, wegen der Frömmigkeit vor Gott. Eine weitere Benimmregel lautet, dass man während des Essens keine Haram-Gerichte und Getränke wie Alkohol auf den Tisch oder auf das Speisetuch stellt. Brot sorgt aber dafür, dass sich der göttliche Segen der Speisen vermehrt, deshalb wird auf Brot besonderes Augenmerk gelegt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach, Achtet auf das Brot und respektiert es, denn Gott hat gerade wegen des Brotes viel Segen vom Himmel herabgeschickt und somit wurden die Gaben auf der Erde gebildet. So wurde im Islam empfohlen, nicht auf Brotkrümel zu treten oder ihm ohne Respekt zu begegnen. Hierüber gibt es eine interessante Überlieferung von Prophet Mohammed, der seinen Anhängern sagte: Früher gab es einen Propheten namens Daniel. Eines Tages forderte Daniel einen Schiffskapitän auf, ihn gegen ein Stück Brot mitzunehmen. Der Kapitän schmiss das Brot zur Seite und sagte: Was soll ich mit dem Brot anfangen? Es gibt so viel davon, dass man hier und dort sogar darauf steigt. Als Daniel dies sah, hob er seine Hände und sprach zu Gott: O Gott, ehre das Brot. Hast du gesehen, was der Mensch da gemacht hat? Als Gott dies hörte, befahl er dem Himmel nicht mehr zu regnen und der Erde, dass sie austrocknet wie Lehm. So entstand eine große Hungersnot und alle begannen sich zu zanken. Um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, gingen sie zum Prophet Daniel. Als Daniel die Probleme der Menschen sah, hob er seine Hände zum Himmel und sprach: O Gott, gib uns deine Gnade und Barmherzigkeit zurück und quäle die Unschuldigen und Kinder nicht wegen der Sünde des Schiffseigners und wegen seiner Respektlosigkeit.
Aus der Sicht des Islams ist die gemeinsame Nahrungsaufnahme sehr wichtig. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst zusammen, denn dann werdet ihr von Gnade umgeben. Eine Gnade ist zum Beispiel, dass mit dem gemeinsamen Zusammensein beim Essen die Zuneigung und Liebe unter den Familienangehörigen wächst. Heutzutage sind Psychologen der Meinung, dass das gemeinsame Essen ein erzieherischer Faktor ist. Sie führen den Familien vor Augen, wie wichtig dieser Umstand ist und dass sie sich dafür Zeit nehmen sollten. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder, die mit ihrer Familie gemeinsam essen, gesünder sind als Gleichaltrige, die allein essen müssen. Sie sind sogar erfolgreicher in der Schule und greifen weniger zu Drogen. Auch sind sie ruhiger und streiten weniger. Dr. David Ludwig, Professor der Kinderambulanz in Harvard, empfiehlt den Eltern: Sollten sie nicht alle Mahlzeiten miteinander verbringen können, wenigstens einen Tag in der Woche dafür zu bestimmen und diesen Tag nur der Gemeinsamkeit zu widmen. Dr. Ludwig sagt weiter: Die gemeinsame Mahlzeit mit dem Kind kann helfen, an dessen Probleme heranzukommen. Er empfiehlt den Eltern, dass sie sich während des Essens oder danach mit den Kindern über ihren Tag unterhalten, denn während der Mahlzeit schämen sich die Kinder weniger, über ihren Kummer zu sprechen. In islamischen Lehren hat die gemeinsame Mahlzeit auch ihre eigenen Manieren. Gott sagt in der Sure Ahzab, Vers 53: O ihr, die ihr glaubt, betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit Erlaubnis gegeben wurde, und wartet nicht auf deren Zubereitung, sondern tretet ein, wenn immer ihr eingeladen seid. Die Empfehlung Gottes im Koran enthält sehr viele feine Punkte. Man soll zum Beispiel auf eine Einladung warten, denn es ist möglich, dass der Gastgeber nichts zum Anbieten zu Hause hat und sich deshalb grämt. Auch soll man nicht zu früh erscheinen und wiederum den Gastgeber stören. Muhammad Ghazali, ein islamischer Denker und Forscher, schreibt in seinem Buch Ihya'e Ulumuddin über das Leben vom Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Er erläutert in diesem Buch auch die Sitten und Bräuche, die bei gemeinsamen Mahlzeiten zu beachten sind. So heißt es unter anderem: Es ist angemessen, sich an dem zu bedienen, das vor einem steht, und nicht die Hand nach anderen Speisen auszustrecken. Man soll auch nicht darauf achten, was und wie die anderen essen. Am besten ist es, wenn man sich nur um sein eigenes Essen kümmert. Im Islam ist es Tradition, dass der Gastgeber seinen Gast zum Essen aufruft und ihn bittet, mit der Mahlzeit zu beginnen. Auch soll der Gastgeber nicht früher mit dem Mahl aufhören als seine Gäste. Ghazali schreibt weiter, dass man älteren Personen und auch Waisen in der Regel erlauben soll, mit dem Essen zu beginnen. Er erwähnt auch, dass man nichts tun soll, wovor sich die anderen ekeln, zum Beispiel mit vollem Mund zu sprechen. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.